Freunde, herzlich willkommen zur Folge 486 Ben spricht Podcast. Ich nehme heute tagesaktuell auf. Wir haben Sonntag, den 16. August. Und ich versuche heute wirklich so einen 20-minütigen Abriss mal zu machen, beziehungsweise das Thema, was ich besprechen will, abzureißen. Nicht irgendwas anderes abzureißen, sondern ja, den Punkt, den ich machen will, heute mal ganz kurz prägnant runter zu formulieren, weil ich habe ja oft im Podcast schon darüber gesprochen, wie verläuft unsere Debattenkultur, welche Mechanismen gibt es so in der Auseinandersetzung von Meinungen, von Werten in der Gesellschaft. Und ich bin heute Morgen, habe ich mich gefragt, was nehme ich heute im Podcast auf? Die ganze Zeit schwebt noch so ein Thema in meinem Kopf rum. Meine Frau hat mir neulich von einem Reel erzählt, wo ja, in dem ein amerikanisches Pärchen oder irgendein Amerikaner hier in München unterwegs waren und wirklich aus dem Staunen nicht rauskam. Ne? Die waren halt am Viktualienmarkt unterwegs, auch dann hier Richtung Gärtnerplatzviertel und waren einfach nur total erstaunt, dass Leute draußen sitzen, dass sich überall die Leute bewegen von A nach B, dieser Flair, man setzt sich eben mal hin an einen kleinen Bistrotisch, wird bedient, isst, trinkt. Das, was wir in allen deutschen, aber auch europäischen Städten so lieben, ne? Was auch ein Grund ist, warum ich niemals in die USA auswandern würde oder sowas. Ne? So sehr ich dieses Land auch liebe, der Lifestyle ist einfach nicht meiner. Ne? Also von A nach B, ständig mit dem Auto, immer wieder. Man trifft sich eigentlich nur an Plätzen, auf riesen Parkplätzen, geht dann irgendwo rein. Natürlich hat man so Ecken, New York, ganz andere Geschichte oder andere Kleinstädte, die eher europäisch sind. Ja, das gibt's, aber es ist nicht der allgemeine Lifestyle. Und ich liebe es einfach, wie wir es hier haben. Ne? Eine wirklich historisch gewachsene Gesellschaft. Und jetzt kommt die Art und Weise, wie wir leben, die ja immer wieder dann zitiert wird oder beschrieben wird, wenn irgendwo jemand mit einem Auto, mit einem Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt oder in CSD reinfährt, ne, die dann unter Angriff steht etc. Ich will heute mal darüber sprechen, warum uns nicht gelungen ist, diese Art zu leben zu verteidigen, denn ich sehe sie in meinen Augen für immer unter Angriffen, also wir werden diese Zeit nicht wieder zurückhaben, wir haben über viele Jahre unsere Grenzen jetzt nicht ordentlich geschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt die Grenzen im Land irgendwo errichten, wo die Leute zusammenkommen und einfach unser Leben leben, wie es üblich war über viele Jahrzehnte. Und die Jahrzehnte waren ja nicht so viele. Also wir hatten ein Wirtschaftswachstum, dann hatten wir die 60er, 70er Jahre und diese harte, hedonistische, schöne Art zu leben, die ist ja wirklich erst in den 70er, 80er, 90er Jahren auch in Deutschland entstanden. Man hat sich innereuropäisch ausgetauscht, kulinarische Angebote sind von Land zu Land gewandert. Man hat überall diesen europäischen Flair, der vielleicht im 19. Jahrhundert nur in Paris oder in Rom war, den hat man auch jetzt in deutschen Städten. Und dieses Europa, ne, was viele von euch lieben, für ganz viele Menschen selbstverständlich ist, darüber will ich heute sprechen, warum es nicht gelungen ist, das zu verteidigen, das als eine einzigartige Art und Weise des Lebens zu erhalten. Und da ist mir heute Morgen eine Sache eingefallen, die ja so in der öffentlichen Debatte überhaupt nie so wirklich erwähnt wird. Also wer die letzten 12 Jahre und diese ganze Auseinandersetzung so verfolgt, ne, wir hatten die Merkel-Jahre, hatten extrem Wirtschaftswachstum, mega Importexporte nach China, hatten total volle Kassen. Parallel dazu wurde wenig in Infrastruktur, wenig in Zukunft, aber viel in Sozialstaat investiert. Wir hatten eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, so, ja, die Politik der in Anführungszeichen sozialen Gerechtigkeit, was so viel heißt wie, ja, wir belohnen immer mehr Nichtleistung und bestrafen immer mehr Leistungswillige. Und das hat uns so unter dieser, wie soll ich sagen, Religion der Gleichheit, wir müssen alle in einer Welt leben, in der alle irgendwie gleich sind, auch so immer mit diesem Argument, dass die Skandinavier das übrigens genauso machen, das ist bei denen auch so und die sind deswegen auch so glücklich. Ja. Und dann dieses böse Beispiel der USA, wo ja, oh mein Gott, die Milliardäre und Zillionäre neben den Obdachlosen leben und so weiter. Das gepaart mit dem Unwillen zur Demokratie, zur echten Demokratie und dem Unwillen zur tatsächlich echten Freiheit und dem Willen, sich alles ständig vorgeben zu lassen der Deutschen, hat jetzt zum Ist-Zustand geführt, sage ich mal. Und der ist so, dass wir mehr oder weniger eine völlig gespaltene Gesellschaft haben. Ne? Wir haben auf der einen Seite linke Identitätspolitik, auf der anderen Seite rechte Identitätspolitik. Und durch diese Entwicklung von Social Media, diese Extremen, die auch in diesen aufmerksamkeitsökonomischen Strömen immer wieder gepusht werden und normale Werte, die eigentlich die 80% der Gesellschaft vertreten, gar nicht mehr im öffentlichen Raum vorkommen, werden die normalen 80% gezwungen, sich jetzt irgendwo zu entscheiden zwischen Höcke und Heidi Reichenick. Ne? Und der Widerspruch zum einen wird als Zuspruch zum anderen gewertet und in dieser bipolaren Ping-Pong-Scheiße leben wir jetzt aktuell. Und genau, da arbeitet die eine Seite mit, oh, FDP, schwierig, das ist jetzt schon liberal, konservativ, rechts, populistisch, Nazi. Ne? Und auf der anderen Seite ist da jeder, der, weiß ich nicht, nicht paleo-libertär unterwegs ist, sondern Sozialstaat will in die andere Richtung unterwegs. So. Und das ist mir heute Morgen so langsam in den Sinn gekommen, ja, was damit zu tun, dass wir es nie geschafft haben, diese Werte, die ich anfangs beschrieben habe, also die in dieser Gesellschaft münden, die wir jetzt über Jahrzehnte hatten und wir beschreiben es immer so in der Art zu leben, ne? Hier im Café zu sitzen, dieses, jenes. Es war eine Gesellschaft, in der erstmal jeder willkommen war, der gewisse Werte mitgebracht hat. Ne? Und wir haben es in dieser Zeit erlaubt, dass sich Parallelgesellschaften bilden, die mit dieser Art zu leben eigentlich nichts zu tun haben. Ne? Und jetzt stehen wir da und fragen uns, wie kam es eigentlich dazu? Und heute Morgen bin ich so zurückgegangen. Ich glaube, es war so 2011, 2012, also lange bevor so diese Migrationswelle da kam, die offenen Grenzen unter Merkel 2015, 2016, kam so eine Debatte auf über ja, Leitbild, Leitwerte, was ist denn eigentlich unsere Leitkultur, so war es. Und das war, so wie ich es mitbekommen habe, damals war ich noch eher progressiv unterwegs. Also ihr müsst euch ja vorstellen, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, wo ich als junger Punk, sage ich mal, rebelliert habe gegen die Konservativen im Dorf, weil mir das auf den Sack ging, wie die waren. Ne? Voller Vorurteile, jeder, der anders aussah, war irgendwie skeptisch zu betrachten. Die waren spießig, das war müffig etc. Das habe ich damals bekämpft. Ne? Ich habe es schon mal abgerissen in der Folge hier, als ich dann eher liberal-konservativ wurde, weil auch, wie soll ich sagen, Leistung mehr eine Rolle gespielt hat in meinem Leben, ich mir Dinge erarbeitet habe und auch wusste, was dahinter steckt, wenn man sich Dinge erarbeitet und welche Energie man aufbringen muss, war das natürlich dann auch schnell vorbei, ne, mit meiner Einstellung dazu. Und habe dann festgestellt, dass es fast nichts Muffigeres, Spießigeres gibt als Progressive in einem städtischen Kontext. Und das, die werden sich auch gewandelt haben in dieser Zeit. Also eigentlich kann man sagen, dass dieses Punk-Sein, diese Rebellion gegen das, was ist, in mir nie aufgehört hat. So. Und in dieser Zeit, als diese Debatte über die Leitkultur anfing, habe ich anfangs noch das sehr skeptisch betrachtet und war noch in meiner eher progressiven linken Argumentation dagegen. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, warum viele heute noch so argumentieren oder so eine Leitkulturdebatte für lächerlich finden. Ne? Ich glaube aber, dass sie zu dem Zeitpunkt notwendig gewesen wäre. So, um nämlich das zu schützen, was wir jetzt längst verloren haben. Also, als das damals so aufkam, Leitkultur und auch so ein bisschen, damals habe ich in Rheinland-Pfalz gewohnt, so aus dem Bayerischen heraus, ne, dann war so die linke Kritik daran, ja, was sollen wir denn jetzt machen, ne, sollen wir jetzt hier alle mit Lederhosen rumrennen oder wie, ne, ist das etwa Leitkultur, sich so auf dem Oktoberfest zu besaufen oder wie, ist das jetzt etwa deutsch, und parallel dazu fing halt an, dass man alles, was aus einem anderen kulturellen Umfeld kam, ihr erinnert euch an diese ganzen Straßenfeste, hey, das Kulturvielfaltfest und wir machen jetzt hier irgendwie so ein buntes Treiben in so kleinen Städten, ne, wo dann es auch wieder nur um Kulinarik geht, also wo dann ein Foodtruck nach dem anderen steht und man bezahlt irgendwie für mexikanische Tex-Mex-Gedöns irgendwie 12 Euro oder sowas. Das war so die Gegenbewegung dazu. Man hat so gesagt, hey, Deutschland ist doch viel mehr, und da fing es an mit, der Islam gehört doch auch zu Deutschland und so weiter. Also diese Debatten begannen dann und waren von linker Seite gespeist gegen dieses, wie soll ich sagen, spießige, konservative, Hirschgeweih-Klischee. Und auf der anderen Seite haben die Konservativen das natürlich genutzt, um darüber zu sprechen, hey, welche Werte haben wir denn, was hat uns denn eigentlich groß gemacht als Nation? Heute bin ich eher auf der konservativen Seite, dass ich sage, ja, das hätte man damals mal diskutieren müssen. Nicht unbedingt, wie sich das kulturell dann auslebt, also ob es jetzt eine Lederhosen ist oder ein Kirchgeweih, aber um wirklich die Werte, die uns tatsächlich groß gemacht haben. Und da wären wir relativ schnell bei der Lösung der Sache gewesen, dass wir nämlich festgestellt werden hätten, diese Werte haben nichts mit Identitäten zu tun. Weil wir haben die Trümmerfrauen haben Deutschland aufgebaut, Kriegsrückkehrer etc. Dann ging es Deutschland besser. Dann kamen erst Einwanderer, Türkei, Italien, Griechenland, in die Industrie rein. Das ist auch wieder was sehr oft, wo ich mich frage, hat man sich da die Geschichte nicht durchgelesen oder was war da los, wenn immer behauptet wird, ne? Türken, Deutsche, Italiener, Griechen hätten Deutschland aufgebaut. Es ist nicht so, wenn man sich den Zeitstrahl anschaut. Ne? Wir kamen dann, als wir ein enormes Wachstum hatten und wir Industriearbeiter auch gebraucht haben und das nicht da aus dem eigenen Land heraus speisen konnten. Ne? Also muss man auch mal ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzen. So, und genau da ist der Punkt. Diese Leute kamen in dieses Land und haben eigentlich diese Werte, die uns alle groß gemacht haben, und die möchte ich an der Stelle auch nicht ausschließen, die erste Generation der Gastarbeiter, haben uns groß gemacht. So, und das sind Werte wie Pünktlichkeit, Arbeitseinsatz, nicht fragen, was kriege ich, sondern was kann ich tun? Der alte John F. Kennedy-Satz, ne? Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Dieser Grundsatz war der Grundsatz von allen Menschen, die damals in Deutschland entweder eine Heimat hatten oder eine neue Heimat gefunden haben. Und diese Werte die hätten wir in dieser Diskussion selbstbewusst nach vorne tragen können und hätten damit auch die Weichen für die Zukunft gestellt und uns klar positioniert und zu sagen, wunderbar, scheiß auf alle Identitäten, Hautfarben, Geschlechteridentifikationen und Gott weiß was. Interessiert uns alles nicht. Aber wir haben Werte und wir haben ein Grundgesetz und dieses Grundgesetz ist uns heilig und wir möchten Leute in diesem Land haben, die dieses Grundgesetz achten und danach leben. Punkt. Diese Debatte hätte damals stattfinden müssen, dann hätten wir eine Migrationspolitik danach fahren können, dann hätten wir auch die Leute inkludiert, die sich vorher irgendwie fernab der Gesellschaft gefühlt hätten, ne? Gastarbeiter aus erster Generation und so weiter. Und da hat Deutschland eine schlechte Integrationsarbeit geleistet. Man hat die Leute in ihren Parallelgesellschaften leben lassen, man hat sie in ihren eigenen Läden leben lassen. Und je mehr natürlich kam, desto schwieriger war es, Einzelne auch in die echte Gesellschaft einzubinden. Ich habe mit einem türkischen Kollegen mal die Rede darüber, wie er aufgewachsen ist in München. Er sagte, ich war 22, da bin ich das erste Mal in ein Wirtshaus gegangen. Das war nicht Teil unseres Lebens, das war nicht Teil unserer Kultur. Wir sind in irgendeinen Kulturcafé gegangen mit meinem Vater, mit allen Kindern, weil da auch nur Türken waren und dann waren wir da. Das war so. Das hat nichts mit Integration zu tun. Und es bringt da auch nichts, noch mehr Geld reinzupulvern, so wie es dann uns die SPD über Jahrzehnte weiß gemacht hat, weil sie vielleicht selbst davon profitieren, weil selbst dann wieder Sozialarbeiter mit irgendeinem Scheiß beschäftigt sind, irgendeine Integration zu machen. Ob das dann hilfreich ist oder nicht, das wird nie gemessen, da weiß man nie, passt da, passt das nicht. Das ist alles so vage und luftleer im Raum. So, und am Ende steckt dahinter eine ganz schöne Abgreifindustrie, die Menschen kapert, die eine Sache kapert, um selber davon zu profitieren. Das ist widerlich in meinen Augen, weil natürlich das durch Steuergelder finanziert von Leuten, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, die morgens um 5:30 aus dem Bett rauskriechen, vielleicht schlecht geschlafen haben, weil sie zwei kleine Kinder haben, dann noch eine halbe Stunde in der U-Bahn sitzen, noch eine halbe Stunde zu Fuß gehen und sich 8 Stunden in den Arsch aufreißen. Und von diesen Steuergeldern wird so ein Scheiß finanziert, der nicht funktioniert. Da können wir nach Skandinavien gucken, nach Dänemark, da gibt es dann irgendwann Gesetze, die haben gesagt, hey, hier Ghettobildung überhaupt nicht, da werden Leute umgesiedelt hin und her, knallhart, weil wir genau wissen, wohin das führt, Punkt, und das eben wollen wir nicht. So, und wann immer sowas aufkam und man dahin hätte gucken können und nach Deutschland gucken, das umsetzen können, hat man hier eine völlig moralisierte Debatte gehabt, wo es nicht um Fakten geht, um Zahlen, sondern um den Mensch und um Gottes Willen und um dieses und um jenes. Und jetzt ratet was? Es ging diesen Leuten nie um die Menschen. Es ging diesen Leuten auch nie um die Gefühle oder um die wahren Opfer. Es geht um die eigenen politischen und auch wirtschaftlichen Interessen dahinter, weil die ganze SPD-Links-Bubble-Industrie mit ihren Sozialarbeitern und dem ganzen TINF, der da dranhängt, davon natürlich profitiert. Und am Ende hatten die auch ein Interesse daran, diese innere Haltung zu Deutschland, zu unserer Kultur, zu unserem Grundgesetz, zu unseren Werten kaputt zu machen, weil dann läuft es weiter, wir haben weiterhin eine Migration, wir haben weiter so diese komische Integration, die schlecht läuft, wir können noch mehr Stellen rechtfertigen und so weiter. Und das trifft sich auch wunderbar mit der inneren Haltung dieser Leute, weil die sind nicht daran interessiert an Gesellschaften, die gut laufen. Also unterhaltet euch mit stark progressiven Leuten, die finden das cool, hey, Graffiti, wunderbar, so ein bisschen dreckig, oh, München ist mir auch ein bisschen zu spießig, ist mir ein bisschen zu sauber. So Sachen kommen da zutage, wenn man mit den Leuten redet, sind am Ende nicht interessiert an der schönen Ästhetik einer Stadt, eines Landes etc., sondern so diese innere Unordnung, Unruhe, die wollen sie auch im Außen repräsentiert sehen. Und das ist schade, dass wir in dieser Debatte, die damals 2011, 2012 stattfand, nicht klar gesagt haben, ey Leute, wir haben eins der großartigsten Grundgesetze, die es gibt. Lass uns das Lass uns das in all unsere politischen Maßnahmen umsetzen. Das heißt auch, wenn dieses Land hier kommt oder wir holen Leute aus Ländern, wo 80% der Leute Homosexualität für ein krankhaftes Verhalten halten, Leute, dann endet da sofort die Migration aus diesen Ländern. Weil das was ist, was die unsere schwulen Lesben hier gefährdet in diesem Land. Ja, wo sollen die denn hingehen? Das ist denen ihr Land. Die sind 20 Jahre auf die Straße gegangen, damit sie im Grundgesetz inkludiert sind, damit ihre sexuelle Identität eine Rolle spielt. Und dann machen wir alle Grenzen auf. Und auch übrigens, welche Länder wären denn da verfügbar? Ach super, Marokko, Algerien, Tunesien, Palästina holen wir noch ein paar. Super, wie denken denn die Leute über Schwule in den Ländern? Ja, das bisschen muss man gucken. Nee, muss man nicht gucken. Kann man sich Umfragen anschauen. Ist abartig und bestialisch. Sie denken darüber so, wie sie auch die Gesetze im eigenen Land umsetzen, und das geht oft tödlich oder mit Strafen aus für Leute, die nicht, jetzt Woke-Begriff, heteronormativ sind. Und das ist schade und das will ich nicht so. Und alle meine liberal-konservativen homosexuellen Freunde sehen das 1:1 wie ich. Und es sind diese versprengten linkswoken Leute, die das um Himmels Willen nicht einsehen wollen, und denen haben wir 2010, 2011, 2012 haben wir uns gebückt in dieser Debatte, nicht auf den Tisch gehauen, und jetzt haben wir diese Scheiße, dass wir das nicht mehr zurückgerudert kriegen. Das ist schade, das ist was, wo ich sage, wir haben es an die Wand gefahren, wir hatten eine der geilsten Gesellschaften, die man sich vorstellen kann. Ich habe diese ganze Scheißwelt bereist und bin immer wieder zurückgekommen und dachte, ist das geil hier. Wir können Heimat finden für Leute aus Afghanistan, aus dem Iran, die nämlich vor dieser Scheiße da fliehen, weil sie in sich das Gefühl haben, nicht auf Frauen zu stehen, sondern auf Männer zu stehen. Und die können wir aufnehmen. Und stattdessen nehmen wir wahllos einfach auf, ohne genau da zu differenzieren, passen die zu unseren Werten oder nicht. Ich hätte genau damals diese Grenze gezogen. Wer passt dazu, wer passt zu unserem Grundgesetz und wer nicht? Und diese Gesellschaft wollen wir. Wir haben sie kapern lassen, diese Debatte, von Leuten, denen das alles scheißegal ist, die ihre Politik nicht an Werten orientieren, sondern an Rasse orientieren. Und so krass muss man es mal aussprechen. Linke Identitätspolitik unterscheidet sich nur marginal von der Scheiß-Faschopolitik, die wir schon mal in diesem Land hier hatten. Es sollte in einer Gesellschaft gehen, die an Werten orientiert ist, sollte es nicht um Hautfarbe gehen, nicht um sexuelle Orientierung gehen und nicht um Geschlechterrollen gehen. Stattdessen geht es genau darum wieder. Wir hatten die einmalige Chance, ein Land weiterzuentwickeln, auch die Migrationspolitik nach Werten zu orientieren. Wir haben es an die Wand gefahren, weil wir den kurzfristig Denkenden und den emotional Argumentierenden die Debatte überlassen haben, ohne auf den Tisch zu hauen und aus einer Angst daraus, als etwas gestempelt zu werden, haben wir lieber unser Maul gehalten. Das ist erschreckend. Ich sage euch eins, ich werde mein Maul nicht halten. Ich werde bis zum Tod dafür einstehen, was ich für gut und richtig halte, weil das auch eine Errungenschaft des freien Westens ist. Und damit werde ich nicht aufhören. Schönen Sonntag, bleibt geil, ciao. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. Baby.
Somebody tell me how I can get out of this maze of the chains I made myself. How can I love you if my life is already so damn blazed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.